Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich grüße ich Sie alle zu diesem festlichen Gottesdienst. Über dieser Woche steht der Wochenspruch aus dem Römerbrief. Da heißt es in Kapitel 5, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das steht über diesem Tag, dass wir von Gott geliebte Menschen sind. Egal wer wir sind, egal wo wir herkommen und egal was noch kommt in unserem Leben, wir sind von Gott geliebte Menschen. Und das können wir feiern. Und ich wünsche uns, dass wir heute Morgen etwas spüren davon, wie geliebt wir sind. Ich freue mich, dass wir so einen festlichen Gottesdienst feiern. Ein herzliches Willkommen an die Familie Heist, wo der Luis getauft wird. Und die großen Geschwister, die Leonie und der Luca, sind auch mit dabei. Und ein herzliches Willkommen an unsere goldenen Konfirmanden. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Festgottesdienst miteinander feiern. Und da schließt sich der Kreis von der Taufe zur Konfirmation. Weil Konfirmation ja bedeutet von seinem lateinischen Ursprung her confirmare, festmachen. Da hat man selber festgemacht, was die Eltern in der Taufe versprochen haben. Und so freue ich mich, dass wir diesen festlichen Gottesdienst mit uns feiern. Und am Anfang ist auch noch die Kinderkirche dabei. Es ist klasse, dass ihr die Taufe auch mit uns feiert. Und euch werden wir nachher verabschieden. Es gibt wohl einen Psalm, der einen ein Leben lang begleitet. Die Konfis müssen ihn heute immer auswendig lernen. Wahrscheinlich Sie damals auch, der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und diesen Psalm sprechen wir jetzt miteinander. Sie finden ihn unter der Nummer 711. Wir machen es aber so, dass wir gemeinsam sprechen, nicht im Wechsel, sondern alle Verse gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, es war im Anfang, jetzt und immer. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns heute schenkst. Jeder Tag unseres Lebens ist ein Geschenk aus deiner Hand. Herr, wir danken dir, dass du uns begleitet hast auf unserem Lebensweg. Wir danken dir für die Menschen, die du uns anvertraust, die Kinder, alle, die zu uns gehören. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, dann bitten wir dich, dass du selber dein Wort in unser Leben hineinsprichst. Wir sind da als Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Alte und junge Menschen, Gesunde und Kranke. Und du weißt, was uns heute Morgen besonders beschäftigt, was uns besonders freut oder was uns besonderen Kummer macht. Mit allem dürfen wir jetzt da sein in deiner Gegenwart. Wir legen es in deine Hände und wir vertrauen darauf, du bist jetzt da. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. In unserer Mitte ist Louis Heiß, dass er nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft wird. Liebe Tauffamilie, liebe Gemeinde, der Taufspruch von Louis steht in Psalm 17, Vers 8. Es sind Worte eines Gebets. Da heißt es: Behüte mich, Gott, wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Man kann es diesem Menschen abspüren, wie sehr er seinem Gott vertraut. Er vertraut darauf, dass Gott ihn behütet. Ja, dass er ihn behütet wie einen Augapfel im Auge. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Und wir wissen alle, ein Auge ist was ganz Kostbares und Wertvolles. Ein Auge ist kostbar und wertvoll, weil man damit schauen kann. Das wisst ihr Kinder auch schon, gell? Wenn man nichts mehr sehen kann, dann ist manchmal schlecht. Was Kostbares und zugleich was ganz Verletzliches. Das wissen alle, die mit ihren Augen Schwierigkeiten haben. Und liebe Tauffamilie, liebe Gemeinde, der Taufspruch von Louis sagt also: Für Gott sind wir Menschen so kostbar wie ein Auge. So, dass er auf uns aufpasst, dass er unser Leben behütet. Und zugleich sind wir Menschen verletzlich. Wie so ein Auge verletzlich ist. Und davon könnten wir alle erzählen. Wir alle könnten erzählen, dass man manchmal jahrelang eine Verletzung, einen Schmerz mit sich trägt. Nur weil ein anderer unbedacht was gesagt hat. Die Seele ist manchmal verletzt und so schnell heilt es gar nicht. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Wenn Gott uns behütet, dann beschützt er uns nicht vor allem Bösen im Leben. Wir wissen auch nicht, was unserem kleinen Taufbuben im Leben alles geschieht. Wir wünschen ihm alles Gute, aber auch die Taufe ist nicht so was wie ein Schutz, dass man sagt, es geht immer alles glatt im Leben. Nein, wenn Gott uns behütet wie einen Augapfel, dann bewahrt er uns nicht vor allem Bösen, aber ich glaube, er beschützt unsere Seele. Er bewahrt unsere Seele davor, dass sie zerstört wird von den Verletzungen und dem, was man mit sich trägt im Leben. Und die Bibel weiß auch davon, dass wir Menschen manchmal unsere eigene Seele verletzen, weil wir schuldig werden an Gott und an Menschen. Sünde nennt das die Bibel. Und Jesus ist dafür gestorben und auferstanden, dass nicht das Böse in unserem Leben das letzte Wort hat, nicht Verletzungen und Schuld, sondern dass etwas heil werden kann. Jesus hat am Kreuz unsere Schuld ausgehalten. Alle Verletzungen, alles, was wir zufügen und was uns zugefügt wird. Und weil er das getan hat, gibt es einen Neuanfang im Leben. Und wenn wir Louis heute taufen, dann ist es, als ob Jesus selber ihm ein Versprechen gibt. Und ich will es mal persönlich so formulieren, als ob Jesus das so zu Louis sagt. Er sagt zu ihm: Louis, ich hab dich lieb. Ich hab dir das Leben geschenkt. Du bist unendlich kostbar für mich. Und egal, was passiert in deinem Leben, ich möchte dich begleiten. Du kannst immer wieder neu anfangen. Wir werden ihm nachher ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, als Zeichen dafür, Jesus verspricht ihm: Ich bin für dich gestorben und auferstanden, damit es immer einen Neuanfang im Leben gibt. Und die Taufe ist sowas wie ein Anfang des Weges mit Jesus, nicht das Ende. Und ich wünsche Louis, dass in ihm das Vertrauen zu Jesus wächst, dass er darauf vertraut, dass Jesus ihn begleitet ein Leben lang. Und die Worte des Taufspruchs, die gelten für Louis, aber auch für uns alle, dass wir alle unserem Gott kostbar sind. Und wir sehnen uns wahrscheinlich danach, dass unsere Seele heil wird. Ich wünsche uns, dass die Worte aus diesem Psalm 17 irgendwie unsere Worte werden. Dass wir zu Jesus sagen: Ja, behüte du mich wie einen Augapfel im Auge, beschirm mich unter dem Schatten deiner Flügel. Liebe Tauffamilie, ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Ihnen als Eltern alles Gute, Gottes Segen und Geleit, dass er auf Sie aufpasst. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, das die Tauffamilie sich ausgesucht hat. Ein Lied, das davon erzählt, dass Gott uns begleitet. 543, Geh unter der Gnade.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Sie finden es im Gesangbuch unter der Nummer 686. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ich bitte Sie als Gemeinde wieder Platz zu nehmen und Sie als Tauffamilie bitte ich, zu mir an den Taufstein zu kommen. Und wenn Kinder da sind, die gerne mehr sehen wollen, sind die herzlich eingeladen, auch mit vorzukommen. Zeichen für das, dass Jesus das Licht im Leben ihrer Kinder sein will, wollen wir die Taufkerzen anzünden, seine und auch die von euch Geschwistern. Ich bitte Sie, dass Sie es am Altar anzünden und dann wieder auf den Taufstein stellen.
Yeah.
Diese Kerzen stehen dafür, was Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wer mir an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und jetzt bitte ich Sie als Gemeinde, dass Sie sich erheben, dass wir gemeinsam für die Familie beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für Luis. Wir danken dir für alle Begabungen, alles, was du in diesen kleinen Buben jetzt schon hineingelegt hast. Und du kennst ihn ganz genau. Du weißt, welche Wege er in seinem Leben gehen wird. Und wir bitten dich, behüte du ihn, wie den Augapfel im Auge. Pass du auf ihn auf und lass ihn ein Mensch sein, der dir dann vertraut. Herr Jesus Christus, in deine schützenden Hände legen wir ihn. Hilf, dass er dir vertraut. Stell ihm Menschen zur Seite, die ihn begleiten, die für ihn da sind. Segne seine Eltern. Gib ihnen Liebe und Geduld und den achtsamen Blick für ihre Kinder. Hilf den Paten, für Luis gute Begleiter auf seinem Lebensweg zu sein. Und wir bitten dich für seine beiden großen Geschwister, für Leonie und Luca. Leg du deinen Segen auf ihren Lebensweg und hilf, dass sie Vertrauen zu dir wagen. Lass uns alle Menschen sein, die ihr Leben dir anvertrauen. Amen. Ich bitte Sie als Gemeinde, Platz zu nehmen. Wir wollen jetzt das Blatt vom Luis an den Baum heften, zum Zeichen dafür, dass durch die Taufe in den Glauben wir zur Gemeinde gehören. Super, wir haben noch einen Platz gefunden bei unserem Taufbaum. Beim nächsten Lied verabschieden wir die Kinder der Kinderkirche. Ich bitte Sie, nur kurz stehen zu bleiben. Es ist ein Lied von der Folie: Komm und lobe den Herrn.
Sing mir niemals zuvor, nur für ihn.
Liebe Gemeinde, als Predigtwort für den heutigen Sonntag ist uns nach der Ordnung unserer Landeskirche ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium gegeben, aus Kapitel 12. Ich lese die Verse 38 bis 42. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sagten zu Jesus: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus antwortete und sagte zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, worauf können wir uns verlassen? Worauf kann man sich verlassen im Leben? Es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens, ob man darauf eine Antwort kriegt. Worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Oder wem kann ich vertrauen? Wir sehnen uns wahrscheinlich alle irgendwie nach einem Stück Sicherheit und Geborgenheit im Leben, wo man weiß, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich mich auf diesen Menschen verlassen. Dann kann ich dem vertrauen. Kinder haben noch ein unbekümmertes Vertrauen. Unser Louis als Taufkind, der wird seinen Eltern nie vermuten, dass die ihm was Schlechtes geben. Aber im Lauf des Lebens macht man seine Erfahrungen. Und wir alle könnten davon erzählen, dass Menschen uns enttäuscht haben. Dass wir uns eben nicht auf jemanden verlassen können. Und dass wir jemandem eben nicht vertrauen können. Und vielleicht merkt man im Leben auch manchmal, dass man sich eigentlich auch auf sich selber gar nicht so richtig verlassen kann. Da ist man manchmal gar nicht so stark und selbstsicher, wie das nach außen hin scheint. Da spürt man seine Grenzen und weiß, dass man gar nicht so perfekt ist. Also, worauf kann man sich verlassen im Leben? Die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, von denen dieses Bibelwort erzählt, die hat wohl auch diese Frage umgetrieben. Worauf können wir uns eigentlich verlassen? Und wem können wir vertrauen? Können wir diesem Jesus glauben? Und ich glaube, diese Frage, die sie ihm stellen, die meinen sie ganz ernst. Sie sagen: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Ganz ehrerbietig fragen sie, so wie damals Schüler ihren Lehrer angesprochen haben: Meister, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen, einen Beweis, etwas, das uns klar wird, das stimmt, was du sagst. Diese Menschen damals, diese Männer, die haben wohl darum gerungen, ob sie Jesus glauben können. Weil Jesus so ganz anders von Gott gesprochen hat, als sie das bisher gewohnt waren. Weil Jesus einer war, der Wunder getan hat und Menschen geheilt hat. Kommt er nun von Gott? Ist er gar dieser versprochene Retter, der Messias, den Gott mal angekündigt hat? Oder stimmt das alles gar nicht? Ich stelle mir vor, dass diese Männer damals recht unsicher vor Jesus gestanden haben. Unsicher, weil sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich glauben sollen. Da waren sie bisher davon überzeugt, Gott schickt einen Retter, einen, der die Welt aufmischt, der Israel von seinen Feinden befreien wird. Und Jesus ist so ganz anders. Da hat er diese Ausstrahlung und Kraft. Aber er vertreibt nicht die Feinde. Und Jesus stellt mit seiner Person, mit seinen Worten, mit seinen Wundern dieses alles in Frage, was die Männer damals geglaubt haben. Da heilt Jesus nicht nur, sondern wenn er einen Gelähmten heilt, dann spricht er ihm die Vergebung seiner Schuld zu. Und das kann doch eigentlich nur Gott. Jesus ist damals so aufgetreten, als ob Gott selber in ihm auf der Welt wäre. Und darum brauchen diese Männer damals ein Zeichen, einen Beweis, das ihnen zeigt, ob das stimmt, was Jesus sagt. Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Liebe Gemeinde, vielleicht würden wir das ja auch gern manchmal, oder? Ein Zeichen sehen, ein Beweis, ob das auch stimmt mit diesem Glauben an Gott. Und es ist ja so eine Sache mit dem Glauben. Ich erinnere mich an manche Gespräche, wo Menschen zu mir kommen und sagen: Also Herr Pfarrer, ich glaube nur, was ich sehe. Und ich denke, das sind keine dahingesagten Worte, sondern da steckt dahinter ja eine tiefe Frage. Vielleicht auch sowas wie eine Not. Worauf kann ich mich denn verlassen im Leben? Kann ich mich darauf verlassen, dass es mehr gibt, als ich sehe? Da gibt es ja so viel im Leben, was wir sehen und was scheinbar die Wirklichkeit ist. Wir sehen im Leben, dass von nichts nichts kommt. Man muss sich anstrengen, sonst bringt man es zu nichts. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Oder wir sehen, dass es im Leben darauf ankommt, was man hat. Dass Menschen uns Ansehen geben, dass sie gut über uns denken oder dass wir zumindest genug Geld haben im Leben. Wir sehen vielleicht manchmal im Leben auch das, was schmerzlich ist, wo Dinge zerbrechen, wo Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, wo Krankheit Leben zerstört oder wo der Tod unbarmherzig zuschlägt. Und was ist das Letzte, was wir von einem Menschen im Leben sehen? Das ist doch der Grabstein auf dem Friedhof. Das bleibt zuletzt, das sehen wir. Wo ist da Platz für diesen Glauben an Gott? Wo ist da Platz für das, was man nicht sehen kann? Diese Frage nach Gott, die begleitet uns vielleicht ein Leben lang. Sie ist sowas wie eine Lebensfrage. Wer ist denn Gott? Und worauf kann ich mich verlassen? Es mag Zeiten geben in einem Leben, wo man eher mehr glaubt und Zeiten, wo man vielleicht zweifelt. Es mag vielleicht auch Zeiten in einem Leben geben, wo ein Mensch diese Frage nach Gott wegschieben kann. Wo man meint, ohne den Glauben an Gott leben zu können. Oder vielleicht, wo man denkt, naja, es wird schon irgendwo einen lieben Gott geben, aber so viel hat das mit meinem Leben gar nicht zu tun. Und dann, glaube ich, gibt es Momente in einem Leben, wo einen diese Frage packt. Und wenn es ihn doch gibt, diesen Gott, und wenn er nicht nur weit weg ist, sondern wenn er da ist und wenn er mit meinem Leben was zu tun haben will, vielleicht packt einen diese Frage, und wenn es stimmt, was Jesus sagt, hier in diesem Bibelwort, wenn es stimmt, dass es einen Moment geben wird, in dem unser Leben auf dem Prüfstand stehen wird. So sagt es ja Jesus. Jesus nennt das jüngste Gericht. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus sagt also, es wird einmal alles auf den Tisch kommen in unserem Leben. Und das geht über alles hinaus, was wir uns eigentlich vorstellen können. Aber wir können es den Worten von Jesus abspüren, was er da meint. Dieses jüngste Gericht, das heißt, wir werden alle einmal vor Gott stehen und Gott wird sein Urteil über unser Leben sprechen. Wenn wir sterben, dann hört also nicht nur einfach alles auf, sondern dann werden wir diesem Gott begegnen, der uns das Leben geschenkt hat. Und dann wird alles auf den Tisch kommen, so sagt Jesus. Was wir getan haben und was wir gelassen haben, kommt auf den Tisch. Und dann werden Menschen aufstehen und gegen uns aussagen. Alles, was in einem Leben unter den Teppich gekehrt worden ist, wird dann auf dem Tisch liegen. Und das ist es, was Jesus mit seinen Worten hier andeutet, wenn er sagt, die Menschen von Ninive werden aussagen gegen das gegenwärtige Schlecht. Jesus erinnert also an die Geschichte vom Propheten Jona, der sich aufgemacht hat, den Menschen in der Stadt Ninive zur Umkehr aufzurufen. Und die sind damals umgekehrt und haben dann ihr Leben geändert. Und Jesus sagt und hat einen hohen Anspruch und siehe, jetzt ist mehr als Jona. Jesus sagt also, ich bin mehr als ein Prophet. Und wenn diese Menschen damals bei Jona schon umgekehrt sind, warum hört ihr mir dann nicht zu, wenn ich zu euch rede? Das ist es wohl, was Jesus mit diesen Worten sagen will. Und wenn es stimmt, was Jesus sagt, dass irgendwann mal alles auf den Tisch kommen wird, dann ist die Frage nach Gott doch wirklich eine Lebensfrage, auf die wir eine Antwort brauchen. Weil dann doch alles drauf ankommt, wie wir zu Jesus stehen. Vielleicht geht es uns ja ähnlich wie diesen Schriftgelehrten und Pharisäern damals, dass wir uns nach einem Zeichen sehnen, nach einem Beweis dafür, dass der Glaube an Gott stimmt, dass Jesus die Wahrheit ist. Gell, Jesus hat die Bitte der Jünger, dieser Menschen damals nicht erfüllt. Er hat kein Feuer vom Himmel regnen lassen. Er hat nicht ein großes Wunder getan. Und seine Worte müssen sehr rätselhaft geklungen haben, wenn er sagt, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn, also Jesus, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wir ahnen, worauf Jesus anspielt. Im jüdischen Glauben war der Bauch des Fisches, wo Jona drin war, ein Zeichen für den Tod. Jesus spielt also auf seinen Tod an und sagt, ich werde in der Erde sein und ich werde wieder lebendig werden. Das ist das Zeichen, was euch gegeben wird. Also ich muss gestehen, ich glaube, die Zuhörer damals haben das nicht recht verstanden, was Jesus da gesagt hat. Und vielleicht geht es uns heute Morgen auch so, dass wir eher die Stirn runzeln, weil wir denken, naja, dass Jesus stirbt und aufersteht, das ist ja jetzt kein Beweis. Denn dass einer aus dem Tod zurückkommt, das ist ja gegen alles, was wir sehen. Das ist ja wieder was, was wir glauben und wo wir darauf vertrauen müssen. Jesus gibt also keinen Beweis, sondern ich glaube, er lädt eher heute Morgen zum Glauben ein. Er sagt nicht, du kannst dich darauf verlassen und das und das und das ist der Beweis, sondern Jesus sagt eher, verlass dich doch drauf. Wag's doch mir zu vertrauen. Wag es darauf zu vertrauen, dass in mir selber Gott auf die Welt gekommen ist. Und Vertrauen muss ja immer gewagt werden. Weil Vertrauen gegen alles ist, was man sieht. Und das gilt ja nicht nur für den Glauben an Gott, dass man manchmal ohne Beweis vertrauen muss, sondern so funktioniert unser Leben doch immer, oder? Jede Beziehung unter Menschen, da geht es eigentlich um Vertrauen, ohne Beweis. Ich erinnere mich noch gut, wie das bei mir war im Jahr 2000, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Und das wissen ja alle, die in einer Beziehung sind, am Anfang, wenn man sich kennenlernt, dann schleicht man so umeinander herum, weil keiner so richtig sich traut, den Anfang zu machen. Und ich weiß noch gut in diesem Jahr 2000, dass ich wusste, irgendwann wusste ich's. Jetzt muss ich sie ansprechen oder es ist eben einfach aus. Ich habe sie dann am letzten Tag angesprochen, als ich die Chance hatte, als meine Frau dann ins Ausland nach Frankreich ging, um zu studieren. Und weil ich es damals gewagt habe, darum sind wir heute wohl verheiratet. Manche Leute sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Aber so funktioniert das Leben doch nicht. So funktioniert der Glaube nicht und das Leben doch auch nicht. Wenn man jemand anspricht und Vertrauen wagt, dann muss ich das machen ohne Beweis, ohne doppelten Boden und ohne Sicherheit. Unser Leben funktioniert nicht, wenn wir es nicht wagen, manchmal etwas zu glauben, auch ohne zu sehen. Die Worte von Jesus sind also eine Einladung, Glauben zu wagen. Und da mag es sein, dass es vielleicht heute Morgen für uns so irgendwie das erste Mal ist im Leben, dass wir dieses Vertrauen zu Jesus wagen. Oder vielleicht sind wir Menschen, die schon lange an Gott glauben und dann geht es darum, nochmal neu Vertrauen zu wagen. Dass wir sagen, ja, und ich glaube, dass du da bist, Jesus, und ich will es wagen. In dieser Woche im Konfirmandenunterricht haben wir über die Konfirmation gesprochen. Ich weiß nicht, wie das damals bei den Goldkonfirmanden war, ob man da im Unterricht auch vorher besprochen hat, wie das funktioniert und was das bedeutet. Wir sind darauf gekommen, was die Konfirmanden versprechen. Heute im Bekenntnis der Konfirmanden heißt es, willst du mit Jesus Christus leben? Und wir haben darüber gesprochen, was das wohl heißt, mit Jesus leben. Und wir sind darauf gekommen, dass es wohl bedeutet, Jesus in den Alltag des Lebens hineinzunehmen, zu beten, ihm zu vertrauen und jeden Tag mit ihm dann zu leben. Und das ist es wohl, was man wagen muss, dass man sagt, ja, und ich will es wagen, mit dir zu leben, Jesus. Auch trotz allem, wo ich Zweifel habe, trotz allem, was ich nicht sehe. Und Jesus spricht jetzt hier von seinem Tod und seiner Auferstehung als Zeichen. Und ein Zeichen ist ja, was uns etwas zeigt, was uns worauf hinweist. Worauf weisen uns jetzt der Tod und die Auferstehung von Jesus hin? Ich glaube, sie zeigen uns, wer Gott ist. Sie sind kein Beweis, aber sie zeigen uns, wer Gott ist und wie Gott zu uns steht. Sie geben uns eine Antwort auf diese Frage, die uns ein Leben lang begleitet, wer ist denn Gott? Und wir sehen an diesem Zeichen von Tod und Auferstehung, Gott ist nochmal ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Martin Luther hat in einer Weihnachtspredigt 1528 sehr eindrücklich davon gesprochen, wie das mit Gott ist. Er vergleicht Gott mit einem Maler und er sagt, Gott ist ein grottenschlechter Maler. Es ist so, als ob Gott ein Bild malt von einer Kuh und die sieht dann aus wie ein Pferd. Und weil es keiner erkennt, muss er drunter schreiben, das ist eine Kuh. Und dann sagt er, und so ist es mit Jesus. Jesus in der Krippe, ein erbärmliches Bild. So stellt man sich doch nicht Gott vor, dass er im Stall zur Welt kommt. Und Jesus am Kreuz, der da elend verreckt, so stellt man sich doch nicht Gott vor. Und weil keiner erkennt, dass das Gott ist, muss Gott drunter schreiben, und das ist der Heiland der Welt, das ist Gott. Und das tut er in der Bibel. Und dann sagt Luther, wenn du dich danach richtest, was du siehst, nämlich das erbärmliche Kind in der Krippe und den Gekreuzigten, wenn du nur danach siehst, dann bist du verloren. Wenn du aber dann das Wort ergeht, das ist der Heiland, dann häng dich an dieses Wort und dann glaub diesem Wort. Auf den ersten Blick entspricht Jesus nicht dem Bild, das wir von Gott haben. Und doch ist darin das Zeichen, dass wir haben, wer Gott ist, sein Tod und seine Auferstehung. Das Kreuz von Jesus, das zeigt uns, Gott ist einer, der in die Tiefen des Lebens geht, einer, der Schmerz und Leiden erfahren hat. Und darum zeigt uns dieses Kreuz, dass er mich versteht in den Tiefen meines Lebens. Jesus ist der, der am Kreuz getragen hat, was wir im Leben unter den Teppich kehren. Und darum zeigt uns dieses Kreuz, dass wir mit nichts allein zurechtkommen müssen. Mich hat beeindruckt, was der Papst Franziskus diese Woche gesagt hat. Da hat er gesagt, es gibt in meinem Leben durchaus dunkle Momente, in denen ich sage, Herr, das begreife ich nicht. Es sind nicht nur Momente innerer Dunkelheit, sondern Bedrängnisse, die ich mir selbst eingebrockt habe durch meine Schuld. Das zeichnet doch einen Lebensweg, dass es Dinge gibt, die wir uns selber eingebrockt haben durch unsere Schuld. Und das Kreuz von Jesus ist das Zeichen dafür, Jesus trägt alles, was ich mir eingebrockt habe. Er steht ein für all das, was mal auf den Tisch kommen wird. Und das ist es, was uns dann rettet in diesem jüngsten Gericht. Wenn Jesus einsteht für uns, dann kommt es wohl darauf an zu sagen, Jesus, ich wage es, mein Leben dir anzuvertrauen. Ich gebe dir das, was ich unter den Teppich gekehrt habe, was ich mir eingebrockt habe im Leben, dass du es trägst und dann bin ich frei. Das Zeichen des Kreuzes steht dafür, dass Jesus uns frei macht von dem, was wir uns eingebrockt haben. Also, es geht nicht darum, Dinge unter den Teppich zu kehren, sondern es geht darum, sozusagen unter den Teppich zu kehren und alles hervorzukehren und Jesus zu geben. Und das macht uns frei. Die Auferstehung von Jesus ist das Zeichen dafür, nicht der Tod hat das letzte Wort, nicht Verzweiflung und Dunkelheit. Und darum gilt es auch hier, Vertrauen zu wagen und zu sagen, Jesus, ich vertraue darauf, dass du da bist. Auch wenn ich mich so allein fühle. Auch wenn der Grabstein das letzte ist, was ich von diesem geliebten Menschen habe, ich vertraue, dass du da bist. Worauf können wir uns verlassen? So haben wir miteinander gefragt. Und das ist wohl eine unserer tiefsten Lebensfragen. Und wir haben vielleicht gemerkt, wenn es um den Glauben geht, dann kann ich mich nicht auf einen Beweis verlassen. Dann kann ich nur eins, Vertrauen wagen. Und dann, wenn ich Vertrauen wage, dann werde ich sehen und erleben, dieses Vertrauen trägt. Dieses Vertrauen auf Jesus, das trägt jetzt und das wird dann tragen, wenn mal alles auf den Tisch kommen wird. Amen. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Jesus, wir danken dir, dass du es bist, auf den wir uns verlassen können. Und wir bitten dich von Herzen, lass uns Menschen sein, die Vertrauen wagen. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Und wir singen ein Loblied auf diesen Gott, dessen Vertrauen, der unser Vertrauen verdient. Großer Gott, wir loben dich. 331, 1 und 2 und 9 bis 11. Es freut mich sehr, dass wir heute das Fest der goldenen Konfirmation miteinander feiern dürfen. Es ist immer was Besonderes, wenn man gemeinsam auf so ein langes Stück Weges zurückblickt. Wir gedenken heute auch derer, die nicht da sein können. Liebe Goldkonfirmanden, 50 Jahre sind auf der einen Seite ein langer Weg und auf der anderen Seite, wenn Sie zurückschauen, mag es schnell vergangen sein. Wäre interessant zu hören, wie es Ihnen heute Morgen geht und wenn die Gedanken zurückgehen, dass Sie vielleicht das Gefühl haben, eigentlich ist es wie im Flug vergangen, diese Zeit. Und zugleich merkt man, was im Leben alles war. Man merkt, was man vielleicht auf die Beine gestellt hat, was man erlebt hat. Man denkt vielleicht zurück an frohe Stunden und an manches Traurige. Vielleicht denken Sie auch zurück an diesen Tag damals, wo es ja schon aufregend war und wo man damals noch viel mehr aufsagen musste als heute und wo man vielleicht manchmal gezittert hat, ob das alles auch so klappt. Wäre vielleicht gut, wenn Sie das den heutigen Konfirmanden mal sagen, dann haben die überhaupt keine Angst, weil das ist kaum mehr ein Vergleich, was man heute lernen muss und damals. 50 Jahre, in denen sich auch dieser Glaube bewähren musste, den Sie damals versprochen haben. 50 Jahre, in denen vielleicht auch der Weg des Glaubens ganz unterschiedlich war. Gute Tage und Tage des Zweifels. 50 Jahre, in denen sich auch dieses Versprechen bewähren musste, das ihnen damals zugesprochen wurde für ihren Lebensweg, dass Gott sie begleitet. Und wenn wir heute goldene Konfirmation feiern, dann keine Angst, Sie müssen gar nichts mehr aufsagen. Obwohl es natürlich spannend wäre, wenn man schaut, was nach 50 Jahren noch da ist von den Sprüchle, die man mal damals gelernt hat. Vielleicht ist es ja ein Programmpunkt beim Mittagessen, dass Sie mal gucken, wer kann es noch am besten. Aber keine Angst, heute Morgen nicht. Und Sie müssen auch nichts mehr versprechen, sondern es wird Ihnen noch mal neu zugesprochen, dass Gott Sie begleitet. Sie bekommen eine Urkunde, auf denen entweder Ihr Denkspruch drauf ist oder, wenn es von damals nicht mehr bekannt war, ein anderes Wort, was Sie durch Ihr Leben weiter begleiten kann. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie zu mir vorkommen in den Altarraum. Ich bitte alle Goldkonfirmanden, die heute da sind, einfach sich hier aufzureihen im Kreis. Gucken wir, dass jeder seinen Platz hat. Vielen Dank. Jetzt warten wir geschwind, bis die Tür wieder zu ist. Dann mach doch die Tür geschwind zu. Danke. Liebe Goldkonfirmanden, heute oder vor 50 Jahren haben Sie in der Konfirmation zu Ihrem Herrn Jesus Christus Ihr Ja gesprochen. Sie haben im Glauben angenommen, was Ihnen in der Taufe verheißen wurde. Vieles ist gewesen in diesen 50 Jahren. Heute an Ihrer goldenen Konfirmation wollen wir gemeinsam Gott danken für all das Gute, was war. Und wir wollen ihm vielleicht das sagen, was auch schwer war. Zugleich bekräftigen Sie heute Ihr Ja, indem Sie da sind und diesen Denkspruch wieder entgegennehmen. Und es soll gelten, dieses Versprechen, das Ihnen damals gegeben wurde, dass Gott sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sie haben vorhin mit uns den christlichen Glauben nochmal bekannt durch das Glaubensbekenntnis. Und in diesem Glauben bergen wir uns alle. Wir wollen jetzt für die Goldkonfirmanden beten. Ich bitte Sie als Gemeinde, sich zu erheben. Herr unser Gott, wir danken dir für deinen Segen, den du auf diese Menschen gelegt hast, die heute das Fest ihrer goldenen Konfirmation feiern. Es ist deine Gnade und dein Geschenk, dass wir uns miteinander an diesen Festtag vor 50 Jahren erinnern können. 50 Jahre liegen hinter diesen goldenen Konfirmanden. Wir danken dir für alle guten Tage und dir legen wir alles Schwere in die Hände. In deiner Hand ist unser Leben. Jeder einzelne Tag ist dein Geschenk. Begleite du diese Frauen und Männer, die heute ihren Festtag feiern. Begleite sie auf dem Weg, der vor ihnen liegt. Stärke ihr Vertrauen zu dir und lass sie ihren Weg gehen in der Gewissheit, dass du mitgehst. Amen. Ich bitte Sie als Gemeinde, wieder Platz zu nehmen. Damals wurde Ihnen der Segen einzeln zugesprochen. Heute möchte ich Ihnen ein Segenswort gemeinsam mit auf den Weg geben. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, der wolle euch aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Der behüte euch und eure Familien vor allem Übel. Er behüte eure Seele. Er behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So segne und bewahre und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Als Erinnerung an diesen Tag, an dieses Versprechen, möchte ich Ihnen Ihren Denkspruch geben. Ich werde es jetzt so machen, dass ich immer einen Namen vorlese und auch dieses Bibelwort und Sie dann bitte, dass Sie zu mir kommen und ich Ihnen gratulieren kann. Und wie es sich gehört, fangen wir mit den Frauen an. Gisela Braun-Debes, geborene Braun, aus Klagelieder 3. Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Margarete Störzer, geborene Ziegler, aus 5. Mose 4. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Marion Egeler, geborene Meier, aus 1. Mose 28. Gott sagt, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ruth Koch, geborene Kugler, aus 1. Johannes 5. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Brigitte Schwab, aus Nehemia 8. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Traute Ebtin, geborene Helber, Psalm 33, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Susanne Haser, geborene Winter, aus Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Erika Ade, geborene Adrian, Psalm 93, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig, der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Ursula Baltrusch, geborene Lang, 1. Könige 8, der Herr unser Gott sei mit uns, wie er gewesen ist mit unseren Vätern, er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Waltraud Kronenbitter, geborene Gräbinger, Christus spricht, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Manfred Lutz, Psalm 139, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Siegfried Lauter, Hebräer 13, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Kurt Schwab, Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Hubert Sulz aus Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Horst Braun, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich glaube, es sind alle ihren Denkspruch. Ich wünsche Ihnen heute einen guten und gesegneten Tag mit guten Erinnerungen, mit viel Lachen und auch Schmunzeln, vielleicht auch über das, was damals war. Schön, dass Sie heute mit uns feiern und wir mit Ihnen feiern dürfen. Gottes Segen sei mit Ihnen. Jetzt bitte ich Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir werden jetzt gemeinsam noch beten. Von dem her bitte ich Sie alle aufzustehen. Wir warten, bis alle an ihrem Platz sind. Allmächtiger Gott, wir danken dir von Herzen für diesen Festtag, für diesen Tag, an dem wir Taufe feiern und goldene Konfirmation. Herr, wir danken dir, dass du der Tauffamilie ihr Kind und ihre Kinder geschenkt hast, und wir danken dir für diese 50 Jahre, die hinter diesen Goldkonfirmanden liegen. Und Herr, wir danken dir für alles, was Gutes hinter uns liegt in unserem Leben. Und zugleich weißt du, wonach wir uns sehnen, dass wir uns auf etwas verlassen können. Du weißt, wo uns auch diese Frage nach dir vielleicht begleitet, ein Leben lang. Hilf uns, dass wir Vertrauen wagen, dass wir es wagen, dir zu vertrauen und dir unser Leben in die Hände zu geben. Dein Kreuz steht dafür, dass du einstehst für uns, für all das, was unter den Teppich unseres Lebens gekehrt wurde. Und deine Auferstehung steht dafür, dass es Hoffnung gibt für unser Leben, jetzt und für immer und ewig. Und so bitten wir dich, lass uns Menschen sein, die Vertrauen zu dir wagen, auch immer wieder neu, trotz allem, was wir sehen und wo wir zweifeln. Herr Jesus Christus, wir bitten dich heute Morgen auch für unsere Welt. Wir denken an die vielen Menschen, die leiden und sterben, die keine guten Tage erleben. Wir bitten dich für die Regionen und Länder unserer Welt, wo Krieg herrscht und Hunger, wo Gewalt und Unterdrückung an der Tagesordnung sind. Herr Jesus, erbarm du dich. Zeig uns, wo wir vielleicht etwas tun können, um Not zu lindern. Herr unser Gott, wir bitten dich auch für die Menschen in unserer Gemeinde. Wir bitten dich für die, denen es gut geht und die fröhlich sind, dass sie merken und erkennen, unser Leben ist ein Geschenk aus deiner Hand. Wir bitten dich für die, die keine Kraft mehr haben, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass du ihnen nahe bist. Wir bitten dich für alle, die krank sind, dass du sie stärkst. Herr Jesus Christus, du weißt, an wen wir jetzt vielleicht besonders denken, um wen wir uns besonders Sorgen machen. Wir legen ihn und sie an dein Herz. Und alles, was uns bewegt, das vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, noch einmal Platz zu nehmen, und wir singen unser Monatslied aus dem Roten Liederbuch 932, Allein deine Gnade genügt. Mir bleibt Danke zu sagen. Danke, Deborah Kohler und Brigitte Schwab, für die Gestaltung des Gottesdienstes. Ich wünsche Ihnen allen einen guten und gesegneten Tag, Tauffamilie, und auch Ihnen als goldene Konfirmanden. Einige Dinge gibt es noch bekannt zu geben. Zunächst herzlichen Dank fürs Opfer vom vergangenen Sonntag, über 166 Euro für unsere Kooperative IFJUCO, also Iflinger Jugendkooperation. Da geht es um die Unterstützung der Jugendarbeit in Iflingen. Was Sie heute einlegen, ist für die Arbeit der Karmelmission bestimmt. Die Karmelmission kümmert sich darum, dass in arabischsprachigen Ländern Menschen von Jesus Christus erfahren. Dann darf ich einladen zum Gesprächskreis für Frauen, jetzt am Dienstagmorgen, zum Thema Düfte im Gemeindehaus um 9.30 Uhr. Am Donnerstagabend, da lade ich auch ein, ist um 20 Uhr der zweite Teil des Glaubenskurses zum Thema »Weil du Ja zu mir sagst« im Gemeindehaus in Unteriflingen. Informationen dazu gibt es bei Beate Fischer in Oberiflingen. Am Freitagabend ist wieder Bibelstunde. Stefan Götz wird um 19.30 Uhr einen Text aus dem zweiten Johannesbrief auslegen. Am nächsten Samstag, die Konfis wissen, ist unser Konfi-Samstag. Wenn also die Konfis durch den Ort gehen, dann sehen sie und ein Spiel machen, dann wissen sie warum, weil wir ein Spiel zum Abendmahl machen. Dann will ich noch einladen zu einer Veranstaltung auch am Samstag, für alle, die nicht beim Konfitag sind, und zwar in Freudenstadt. Da gibt es um 9 Uhr ein Gemeindefrühstück mit Professor Oswald Bayer zum Thema, was den Glauben am Leben erhält. Wen es interessiert, Einladungszettel liegen aus. Infos gibt es bei mir oder im Dekanatamt. Man muss sich dann auch anmelden. Ich lade herzlich ein, auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr. Und den Gottesdienst werde ich mit Ihnen feiern. Jetzt bitte ich Sie, dass Sie sich erheben, dass wir gemeinsam um Gottes Segen bitten. 421.
Bei uns Frieden.
Geht in diesen Tag, in diese Woche als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.